Willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Heute mit 8 Beinen und ordentlich Speed. Los geht's!
Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört keinen anderen Podcast, meine Stimme ist heute nur etwas belegt. Ihr hört natürlich den Schlagabtausch, zu dem ich euch herzlich willkommen heiße. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber sitzt ein kerngesunder Dirk Brandt. Hallo Dirk.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch geht es gut und ein großes Oh für den Timo. Der sieht wirklich, ihr seht das ja nicht, wir sehen uns über Skype hier und der sieht etwas mitgenommen aus. Die Haare liegen nicht mehr so glatt wie sonst. Allerdings das Lächeln, das charmante Lächeln ist das gleiche, genau. Von daher, Timo, gute Besserung von dieser Seite und ich denke mal, und jetzt alle sagen dir ein innerliches Oh.
Ja, eine Tüte Mitleid bitte für mich. Und ich habe natürlich nicht voll die krasse Männer-Sommer-Grippe. Also es geht eigentlich noch, Stimme ist am Start. Übrigens, das Lächeln ist eintätowiert. Sonst gucke ich immer nur böse, natürlich, selbstverständlich.
Geil. Timo, was erwartet uns heute im Podcast? Dein Rundown.
Wir haben einen Interviewgast und das ist der Jan Stix. Fände ich ein sehr vielseitiger Kollege aus Berlin. Der Dirk hat für euch Adoro-Tom-Fälle gecheckt. Wir haben natürlich wie üblich Hörerfeedback und die Chefkoch-Empfehlungen der Woche, die natürlich auch nicht fehlen dürfen. Liebe Hörer und Hörer, wir könnten etwas Liebe gebrauchen, zumindest auf unserem YouTube-Kanal. Der ist noch etwas stiefmütterlich behandelt. Ja, jungfräulich ist er nicht mehr ganz. Also wenn du das als jungfräulich bezeichnen würdest, das könnten wir jetzt mal ausdiskutieren. Aber er ist noch etwas stiefmütterlich behandelt. Und wir wären natürlich sehr froh, wenn unser YouTube-Kanal noch so ein paar mehr Abonnentinnen und Abonnenten erhalten würde. Also klickt euch mal ordentlich da rein. Das gleiche gilt auch für unseren niegelnagelneuen Instagram-Account, der aber besser performt, das kann ich jetzt hier an der Stelle schon mal sagen, als unser YouTube-Kanal. Weil der Dirk ist ja ultra fleißig, muss ich sagen. Also vielen lieben Dank, Dirk, dass du da, ich glaube, fast minütlich was Neues raushaust.
Nicht ganz so schlimm, aber ich versuch's.
Das ist schon Wahnsinn. Also, wenn ihr mal eine Minute Zeit findet, geht mal auf unseren YouTube-Kanal. Das ist der Schlagabtausch-Podcast. Oder heißt er nur Schlagabtausch-Podcast? Bin ich verwirrt. Auf jeden Fall findet ihr unter Schlagabtausch-Podcast den YouTube-Kanal, einfach bei Google. Und jetzt kommt Instagram, ist Schlagabtausch-Podcast. Dort könnt ihr dann bitte auch mal ein Like ist es ja nicht, sondern ein Folgen-Button einfach mal drücken. Das wäre doch super. Übrigens, wir haben ja auch unser zweites Schlagabtausch-Drumcamp im Oktober und es ist noch ein Platz frei. Wer also noch Lust hat, am 12. und 13. Oktober mit uns beiden und 13 weiteren Gleichgesinnten ordentlich zu trommeln, der kann gerne eine E-Mail schreiben an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dann bekommt ihr auch gerne weitere Infos. Jo.
Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir einen ganz besonderen Gast aus Berlin bei uns im Interview. Ich bin schon lange, lange ein Fan von ihm. Ich kenne ihn auch schon viele, viele Jahre. Man hat sich bei diversen Workshops ist man sich mal über den Weg gelaufen. Und dieser Mann, der Timo hat es eben schon in der Anmoderation gesagt, das ist ein Spinnenmann, weil der kommt mir vor, als ob der 8 Arme, 8 Beine hat. Der hat ein super Trommler, ein mega netter, geiler Typ. Und wer das ist, das wird euch nun der Timo so ein bisschen näher erläutern, indem er den Jan Stix Pfennig ein wenig vorstellt, was er denn überhaupt so gemacht hat und ja, wie sein Werdegang so ein bisschen ist. Timo, ich übergebe mal an dich.
Ich sag mal gleich nochmal vorab, ich glaube eher, der hat 8 Gehirne.
Oder so, yo.
Im pulsierenden Herzen der deutschen Musikszene hat Jan Stixpfennig seit über 2 Jahrzehnten eine beeindruckende Karriere als Schlagzeuger aufgebaut. Geboren in einem kleinen Dorf, zog es ihn 1999 nach Berlin, um an der renommierten Hans-Eisler-Universität Musik zu studieren. Seither hat er sich einen Namen gemacht, nicht nur durch seine Zusammenarbeiten mit Top-Acts wie Sido, Materia und Contra K, sondern auch durch seine revolutionären Soloprojekte und innovativen Spieltechniken. Seine Reise begann als Mitglied der Chartstürmer-Band Band ohne Namen und führte ihn durch eine Vielzahl musikalischer Abenteuer, von wöchentlichen Jam-Sessions bis hin zur Gründung von The Swag Jam, einem der bekanntesten Hip-Hop-Events Berlins. Doch was Jan wirklich auszeichnet, ist sein unaufhörlicher Drang zur Innovation. Mit seiner einzigartigen Spider-Pedal-Technik und dem Swag-Drumming-Konzept hat er die Art und Weise, wie Schlagzeug gespielt wird, neu definiert. In seinem Projekt Sticks on Speed vereint er energiegeladene Drum-and-Bass-Performances mit einer Technik, die es ihm ermöglicht, 4 Fußpedale gleichzeitig zu spielen. Diese Methode, bei der jeder Fuß 2 Pedale bedient, eröffnet neue rhythmische Horizonte und hat ihm den Titel des Best National Live Drum and Bass Act 2023 eingebracht. In diesem Interview gibt uns Jan einen tiefen Einblick in seine Karriere. Er erzählt uns von den Herausforderungen und Freuden des Musikerdaseins, seinen Techniken, die er entwickelt hat und wie er es schafft, stets motiviert zu bleiben und am Ball zu bleiben. Los geht's mit einem Drummer, der Grenzen sprengt und ständig auf der Suche nach dem nächsten großen musikalischen Abenteuer ist. Jetzt sitzt der Jan uns hier direkt bei Zoom gegenüber.
Moin, moin.
Zu einer für ihn sehr, sehr unchristlichen Zeit. Aber heute ist der Dirk daran schuld, nicht meine Wenigkeit. Der Dirk muss sich dafür verantwortlich zeigen. Umso glücklicher sind wir, dass der Jan seinen Weg zu uns gefunden hat. Und da sage ich einfach mal fröhlich guten Morgen, Jan.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Jan. Klasse, dass ihr dir die Zeit genommen habt. Ja, ich habe gleich noch einen Workshop im Kindergarten. Und das hat auch meine Planung durcheinander geschmissen. Deshalb muss der arme Jan um diese unchristliche Zeit, der war noch gar nicht im Bett bestimmt, der ist direkt vom letzten Rave bei uns in den Podcast gelandet.
Vielleicht sollten wir mal sagen, was unsere unchristliche Uhrzeit ist. Wir haben 12 Uhr mittags. Nein, Spaß.
Genau. Nein.
8:30 Uhr.
12 Uhr stehe ich ja immer auf, ne? Also, das ist ja nicht.
Das ist so dieses typische, das, was alle von allen Musikern denken. Du stehst doch, ich glaube, das denkt mein Vater heute noch.
Er lebt das Geschehen. Aber ja, lass uns doch mal einsteigen, bevor wir hier weiter dummes Zeugs reden. Wir wollen doch tiefgründige Gespräche hier führen. Und ich habe den Jan ja so ein bisschen in der Einleitung vorgestellt. Jan, so ein bisschen zu deinem Werdegang. Wir wollen jetzt nicht bei Null anfangen, sondern schon so ein bisschen, wo du eigentlich deine musikalische Karriere begonnen hast, kann man sagen. Du bist nämlich 1999 nach Berlin gezogen, weil du die Aufnahmeprüfung an der Hans-Eisler-Universität bestanden hast. Und vielleicht mal für die, die vielleicht auch sich mit dem Gedanken tragen, sowas zu tun, wieso ist deine Wahl auf die Hans-Eisler-Universität gefallen? Gab es da einen besonderen Grund für?
Mal auszuholen, ich habe mich an mehreren Hochschulen beworben damals in Deutschland, weil ich wollte unbedingt Musiker werden. Und da war für mich das Studium an einer Hochschule irgendwie so der Weg, um da reinzukommen. Und da habe ich mich an allen möglichen Hochschulen in Deutschland beworben, an einigen bestanden, unter anderem dann auch in Berlin. Und was ich so damals in den Medien so aus Berlin so mitgekriegt hatte, war das einfach für mich so die Traumstadt, so von allem her, vom Kulturellen, von was da so an Underground stattfand. Und deswegen bin ich wegen dieser Magie von Berlin habe ich mich dafür entschieden, zu Hans Eisler zu gehen. Also es war jetzt nicht unbedingt, dass ich da irgendwie so mein Professorenidol hatte oder irgendwie an der Hochschule jetzt irgendwie schon gehört hatte, dass da irgendwie das und das stattfand, was ich lernen wollte. Und einfach die Stadt hat mich so fasziniert, dass die Hans Eisler, dass ich die Gelegenheit genutzt habe und an die Hans Eisler gegangen bin.
Und ich glaube,
und das hat sich auch als sehr gute Wahl für mich entschieden.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Wahl hat sich direkt gelohnt, denn wenn ich das richtig gelesen habe in deiner Vita, du bist 1999 nach Berlin gezogen, aber du bist auch 1999 direkt in einer Band eingestiegen.
Ja.
Und zwar die Band ohne Namen. die ja dann ziemlich erfolgreich war. Auch du warst bis 2003 der Schlagzeuger. Jetzt einige Hörerinnen und Hörer von uns wissen vielleicht nicht mehr, was die Band ohne Namen war. Vielleicht kannst du nochmal aufklären. Erstmal, was diese Band war und
ja,
war das dann schon, hat das mit einem Berlin-Zuzug zu tun gehabt oder wie kam die Connection?
Ja, also genau. Ich bin halt nach Berlin dann gekommen, an die Eisler, und die Band ohne Namen bestand unter anderem auch aus zwei Musikern. Also das war eigentlich ein Trio, ein Produzententrio,
ja,
das auch aus zwei Leuten bestand, die an der Hans Eisler waren, unter anderem einer aus meinem Studiengang. Und die habe ich dann natürlich direkt kennengelernt. Die haben mich gefragt, ey, wir gründen da gerade eine Band, wir haben Sachen produziert und wir gründen jetzt quasi eine Band und wollen damit auftreten. Und dadurch bin ich dann direkt da reingerutscht. Und dann hieß die Band und nahm zuerst Allianz. Wir Allianz.
Ja.
Und dann sind wir halt, haben wir Auftritte gemacht. Ne? Haben wir da geprobt in der Hans Eisler. Da waren auch noch andere Musiker von der Hans Eisler aus meinem Studiengang. Und dann haben wir an Bandwettbewerben teilgenommen, sind in Berlin aufgetreten. Unser allererster Auftritt übrigens, das war bei dem Bandwettbewerb Rio Reiser Songpreis. Das war der allererste Rio Reiser Songpreis, den es gab. Der wurde zum ersten Mal damals veranstaltet. Und das war auch mein allererster Auftritt mit der Band ohne Namen. Und da haben wir diesen Rio Reiser Songpreis gewonnen. Und dann ging es auch los.
Cool.
Ganz viele Auftritte gemacht. Dann kam der Plattenvertrag und etc., wie das dann losging. Kamen die ersten Musikvideos, hat man ja damals gedreht. Da genau. Waren wir mit der Band auch in dem ersten Musikvideo dann mitvertreten.
Cool.
Und ja, irgendwie ging das alles so seinen Gang.
Hatte und, denn ja. Berlin, hatte das denn auch... Berlin, du hast eben schon selber gesagt, Berlin ist sehr Multikulti, natürlich auch von der Musik. Und jetzt bist du ja jemand, der nicht gerade im Heavy-Metal-Bereich bekannt ist, sondern du bist ja jemand, der im Hip-Hop, im Swag, im Drum-and-Bass-Technoiden-Bereich sehr, sehr unterwegs ist. Hat das damit auch von deiner Wahl was zu tun, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt nicht Holland, ich mache jetzt nicht Köln, sondern Berlin stand ja zum Beispiel für die Techno- und Hip-Hop-Szene, war ja schon damals auch schon sehr am Start. Also das hatte dann...
Ja, was war das? Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Als ich damals gestartet bin, also da war ich eigentlich gar nicht in dieser technoiden Szene drin.
Okay.
Ich habe, wie gesagt, an Hans Eisler ja Jazz und Popularmusik studiert und ich war eigentlich hauptsächlich am Jazz, also im Jazz auch. Ich habe damals in Berlin auch im Club Akut direkt angefangen, eine Jazz-Jam-Session zu organisieren.
Ja, krass.
Jede Woche habe ich da quasi gejammt und eine Session halt organisiert mit den Leuten, die ich an der Musikschule dann auch kannte. Dadurch von der Hochschule dann die ganzen Leute immer für die Openings angesprochen, ey, hast du Zeit, ne? Und immer verschiedene Opening-Bands dann zusammengestellt und war eigentlich komplett nur in dem Jazz-Bereich aktiv. Und dieses mit dem Elektronischen hat sich dann auch in diesem Akut-Club dann so quasi, ist das da entstanden. Ja. Weil ich dann nicht nur diesen einen Tag bekommen habe, sondern ich habe sogar glücklicherweise direkt zwei Tage von diesem Club angeboten bekommen. Habe dann an dem einen Tag Jazz-Sessions organisiert und an dem anderen Acid-Jazz. Also so eher so elektronisch angehauchte Acid-Jazz-Jams. Aus denen dann nach einem Jahr eine Drum-Bass-Session immer mehr geworden ist.
Ah, okay.
Und sich die Opening Band auch immer weiter verkleinert hat, bis wir dann nach ein paar Jahren eigentlich nur noch drei Leute auf der Bühne waren und komplett harten Drum und Bass gemacht haben. Also die Session, die ging dann irgendwie über 4-5 Jahre, jeden Donnerstag, war auch dann irgendwann legendär.
Ja.
Und ja, die Jazz-Session habe ich dann so ein bisschen aufgehört. Aber mein Interesse war sehr auch eigentlich immer nur in diesem ganzen, ja, wollen wir mal sagen, Nicht-Hip-Hop-Bereich. Mit dem Hip-Hop-Bereich habe ich eigentlich viel später erst angefangen. Meine ersten Gehversuche waren halt durch die Band ohne Namen. Ne? Ja, da waren wir eher so eine deutsche Hip-Hop-Band. die aber dann immer poppiger wurde, bis dann am Ende der Band ohne Namenszeit dann quasi wir eigentlich nur noch eine reine Popband waren und der Hip-Hop so sehr in den Hintergrund gerückt ist. Und das mit dem Hip-Hop kam dann, wo ich mich dann so sehr auf Hip-Hop konzentriert habe, eigentlich viel später mit der Sido-Geschichte.
Okay. Ist denn die Band ohne Namen quasi dann, oder hat Sido die Band ohne Namen gesehen und euch dann als
Nein.
Band weggebucht?
Nein.
Oder wie kam, du hast ja auch Sido gemacht, Materia ja. und einige ja. Künstler mehr und Künstlerinnen. Wie kam es denn dann,
also um mal kurz da einzugrätschen, also die Band ohne Namenzeit, die war ja 2003 zu Ende. Ja, nur bis 2003, da wurde der Plattenvertrag aufgelöst. Und bei Sido bin ich ja erst 2008 eingestiegen. Und Sido hat die Band ohne Namen mitgekriegt, hat er mir später mal erzählt. Aber natürlich hat er ja nicht da irgendwie mich gesehen oder deswegen da keine engagiert. Nein, das hatte ja. gar nichts miteinander zu tun.
Aber wie kam denn dann zu dieser Kollaboration? Also wie ist Sido auf dich aufmerksam geworden? Durch eine, weil ich schätze jetzt einfach mal, ich verrate ins Blaue rein, durch eine Session vielleicht?
Ja, also das war so, dass ich natürlich nach dieser Akutzeit, die 2004 dann aufgehört hatte, also diese Akut-Jam-Sessions, die Drum-Bass-Sessions, die haben dann, wurden dann irgendwann beendet und dann, weil ich es irgendwie immer brauchte, jede Woche so eine Jam zu haben, wo ich mit den Musikern spiele, improvisiere und die ganze Zeit spiele, habe ich dann versucht, natürlich weiter wieder was zu organisieren. Und da kam dann 2006, kamen die dann wieder auf mich zu und dann habe ich da weiterhin so eine Grooved-Session gemacht, bei der wir dann auch so Jazz-Hip-Hop-Grooves gespielt hatten, teilweise dann auch mit Gästen aus dem Rap-Bereich, teilweise auch mit DJs, wo ich den MC Diamond Dog kennengelernt habe. Das ist so ein angolanischer Rapper, der hat eine Band gegründet, mit der wir dann unter anderem auch bei Bandwettbewerben, den wir mitgemacht haben. Und in dieser Band war der DJ Word als unser Band-DJ am Start. Und DJ Word, der was wir dann zuerst nicht mitbekommen hatten oder was er nicht so immer gesagt hatte, der war der DJ von Sido.
Ach so, okay.
Und der rief mich dann irgendwann eines Tages an, 2008. Also ich erzähle jetzt quasi mal diese Story, wie ich zu Sido gekommen bin. Der rief mich dann an, ey Jan, da gibt's jetzt eine Audition für Sido. Die suchen einen Bass-Drums-Gespann. Ja, für die erste Tour oder für ihre Tour. Die machen zum ersten Mal live, wollen eine Liveband mal mit auf die Bühne nehmen. Gibt's eine Audition. Und dann meinte DJ Word, dass er mich mit einem Bassisten anmeldet, dem habe ich noch nie gespielt, den er aber kennt und den er gern in die Band dabei haben will. Und dann habe ich die Songs vorbereitet und das war auch so, dass das sehr spontan war. Er sagte so, ey, morgen ist die Audition, ne? Hier sind die Songs, bereite mal diese 3-4 Songs vor und dann kommst du da vorbei. Und dann habe ich da schnell den Tag dann diese 3 Songs geübt, die jetzt, sagen wir auch nicht sehr schwierig waren. Und dann ging das da am nächsten Tag los mit dieser Audition, kam da an, hab mit dem Bassisten da gespielt, den ich auch da vorher noch nie so gesehen hatte. Und dann haben wir diese Songs da abgezockt. Es ging darum, einfach zum Playback zu doppeln. Das heißt, es ging um Timing, Groove und sich draufsetzen auf so einen Beat. Ja, und dann haben wir quasi diese Audition da gemacht. Dann bekam ich irgendwie Tage später den Anruf, ey, wir wollen euch, ne, das war geil, was ihr cool. da gezaubert habt. Und dann habe ich so, yes, geil, gesagt. Und dann kam auf einmal einen Tag später der Anruf, ey Jan, leider müssen wir euch absagen, der Bassist, oder leider Jan, müssen wir dir absagen, weil der Bassist hat uns gesagt, dass er doch nicht dabei sein will, er will sich ja auf sein Studium konzentrieren und da wir ein Bass-Drums-Gespann suchen, haben wir uns jetzt dann für ein anderes Gespann entschieden und dann habe ich sofort so gesagt, ah scheiße, ey, sag mal, ey, sorry, wenn es jetzt nur um den Bassisten geht, ne? Ich bin eigentlich gar kein Duo mit ihm, ne? Ich habe eigentlich zwei, drei andere Bassisten, mit denen ich regelmäßig spiele und mit denen ich so ein Gespann bilde. Weil wir wurden da zusammengewürfelt von DJ Bird, da habe ich denen das erstmal erklärt, was denen gar nicht so klar war. Und dann habe ich die quasi am Telefon überredet, mir dann doch noch eine Chance zu geben. Hab den gleichzeitig DJ Bird dann auch E-Mail geschrieben, ey, mach das mal klar, dass die trotzdem mich da mit dem Bassisten nehmen, weil die wollten mich ja als Drummer schon, ne?
Ja.
Aber halt, weil die dachten so, als Gespann nehmen wir dann vielleicht doch ein anderes Gespann, weil die dann eingespielt sind. Habe ich denen erstmal klar gemacht, dass ich eigentlich mit drei anderen Bassisten total eingespielt bin. Und dann haben die mir das quasi in die Hand gelegt. Und dann habe ich den anderen Bassisten oder meinen Hausbassisten dann ins Boot geholt. Der eine, der hatte damals gesagt, nee, sorry, ist mir zu wenig Gage. Kann ich nicht dabei sein. Das war übrigens der Bassist Chris Rodriguez, der bei Revolverheld der Bassist, okay. Der Bassist von Revolverheld, späteren Revolverheld dann. Ja, und dann habe ich meinen anderen Hausbassist, mit dem ich immer dann auch die Jam-Session spiele, Stefan Fuhr, dann angerufen. Der war mit am Start und dann haben wir quasi das Bass-Drums-Gespann für Sido gebildet.
Ja, mega.
Ich habe mich da quasi reindiskutiert dann wieder.
Das ja, geil.
War ich damals sehr stolz drauf, dass ich diese Absage einfach nicht hingenommen habe, sondern gesagt habe, ey, hört mal zu, Jungs, eigentlich verhält sich das aber ganz anders und ja.
Ja, aber da sieht man ja auch wieder, dass es ganz, ganz wichtig ist, am Ball zu bleiben, auch hartnäckig zu bleiben. Besonders, weil du ja gesagt hast, die hatten dich ja schon als Schlagzeuger eigentlich anvisiert. Sag mal, wie ist das denn jetzt, weil du hast gerade gesagt, die Beats im Hip-Hop, von daher, das ist immer so ein, finde ich immer so ein sehr zwiespältiges Ding. Weil du hast eben gesagt, die Beats beim Hip-Hop, die sind ja gar nicht so schwer. Aber, jetzt kommt das große Aber. Und ich glaube, das ist das, was Hip-Hop ausmacht, das in the pocket, das viel rüberzubringen. Wie spiele ich die Hi-Hat? Wie ist die Hi-Hat zu Bassdrum? Wie ist die Snare zu Bassdrum? Wie ist die Snare dazwischen? Rimshots, kein, ja, alles ghostend. Wie hast du dir, weil ich glaube, wie gesagt, wenn man das so hört, auch gerade die programmierten Beats, das ist alles sehr easy, aber das live wirklich als Macht dann rüberzubringen. Wie gehst du jetzt gar nicht mal auf die Sido-Zeit, wie gehst du da auch heute dran, wenn du sagst, okay, ich muss sowas vorbereiten, weil es ist ja nicht nur Bumtschak, sondern da ist ja viel, viel mehr dran. Wie gehst du an, was ist deine Philosophie dahinter, wie gehst du dahinter oder wie baust du dir selber so ein Groove-Konstrukt zusammen?
Ja, also du sagst es, ne? Also diese Hip-Hop-Beats, die sind wirklich minimalistisch. Wenn man die sich anhört, erstmal die klassischen Hip-Hop-Beats, die sind natürlich sehr funky. Da hat man vielleicht dann auch Ghost Note-mäßig ein bisschen mehr zu tun, aber das hat sich dann sehr schnell dann auch geändert. Und im Rahmen dieser ganzen Programmings sind diese ganzen funky Hip-Hop-Beats eigentlich in den Hintergrund gerückt und eher so noch minimalistischere Kick, Snare, Hi-Hat-Beats ohne Ghost Notes wirklich sind dann eher so in den Vordergrund gerückt. Sind sehr minimalistisch und da kommt es natürlich, je minimalistischer etwas ist, desto eher kommt es wirklich auf jeden einzelnen Schlag an. Ne? Da kann man dann nicht, wie ich das aus dem Jazz her kenne, einfach auch mal aus irgendwelchen Sachen, aus irgendwelchen improvisierten Fehlern dann einfach mal was machen und das dann wieder gut klingen lassen, sondern wirklich jeder Schlag, der versemmelt ist, ist dann auch, steht in der Luft und ist im Raum wie ein Ausrufezeichen so ungefähr. Das heißt, man muss wirklich sich auf jeden Schlag konzentrieren. Und wie gehe ich da ran? Erstmal wirklich, dass ich jeden einzelnen Schlag auch wirklich meine. Also Schludrigkeit ist da fehl am Platz. Jeder Schlag muss einfach gespielt werden, gedacht werden. Wie übt man sowas? Ich habe sehr viel zu DJs früher gespielt. Sowohl zu Hause als auch live auf der Bühne. Um mal wieder ein bisschen zurückzugehen, bei der Band ohne Namenzeit zum Beispiel haben wir sehr, sehr viele Playback-Auftritte gemacht.
Ja.
Das war einfach damals so. Und ich fand das natürlich sehr unbefriedigend. und habe aber diese Playback-Auftritte trotzdem genutzt. Ich habe mir dann sehr oft auch bei den Playback-Auftritten, bei diesen Radio-Festivals oder so, ein richtiges Drumset hinstellen lassen, wo ich richtig reinkloppen konnte. Also nichts mit Playback-Becken oder sowas, sondern habe dann für mich auf der Bühne live gespielt. Und aber die Playbacks mir immer richtig schön laut machen können, dass ich auch reinhauen konnte oder mit Punch spielen konnte. Und wirklich dann auch immer genau auf diese Playbacks draufgespielt, richtig geübt quasi bei diesen Playback-Auftritten, Timing geübt, alles mögliche. Hab auch bei diesen Playback-Auftritten dann auch immer mit links gespielt, um auch Open-Hand-Technik dann gleichzeitig zu üben. Hab quasi diese Auftritte geübt, um Stick-Tricks zu machen, Timing zu üben und teilweise auch Open-Handed-Sachen auszuchecken.
Mega.
Also jedenfalls zu DJs Spiel habe ich sehr oft gespielt. Da lernt man natürlich sowohl vom Hören her dieses ganze quantisierte Timing mitzugehen, zu verinnerlichen und ja, mit Klick natürlich üben, ne? Verschiedenste Übungen mit Klick, die kennen wir alle, Klick im Offbeat, Klick auf verschiedenste 16. Off-Zeiten setzen. All solche Geschichten. Hip-Hop-Beats, ja, Minimalismus, den Minimalismus hören und fühlen. Dadurch natürlich jeden einzelnen Schlag auch präzise spielen lernen, ja. Würde ich sagen.
Gehen wir doch mal ein bisschen von dieser Hip-Hop-Ära zu deiner Technoiden-Ära über. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, du bist eigentlich warst du eher mit dem Techno infiziert als mit dem Hip-Hop so ein bisschen, hast du ja am Anfang gesagt, was ich ja sehr interessant finde und für mich damals ja selber auch, als ich...
Ja, ich war erstmal nur Jazzer, ne? Erstmal war ich Jazzer. Hab zwar auf den Berliner, als ich nach Berlin kam, auf Love Parade und so natürlich mitgeraved und getanzt und auf den Partys, aber gespielt oder so, das war noch nicht so meine Ambition. Eher so jungleisch. Ich hatte schon direkt, als ich nach Berlin kam, eine Popband, die hieß Malcolm Lowry und hab quasi da so jungleige Beats initiiert in so eine Wave-Musik.
Okay.
Und das waren sehr verfrickelte Beats, die quasi so ein Mix aus jazzigen und aber, ich will jetzt nicht das Wort Technoid benutzen, aber dieses Elektronische. Ich habe immer so dieses Elektronische, Elektroniker eher so geliebt.
Ja, was waren denn dann deine Einflüsse? Ich weiß ja, damals ich das damit angefangen habe, halt irgendwie, als ich Future Drumming geschrieben habe für den AMA Verlag.
Habe ich übrigens auch damals richtig gut ausgecheckt. Ey, das hat mich damals auch sehr inspiriert.
Oh, danke.
Das waren diese zwei Werke, Future Drumming und Sven Katscherek, falls du den auch kennst, diese Jungle Drumming Geschichten.
Genau. Ja, natürlich kenne ich Sven.
Ja.
Mega Typ auch. Und Hast du dann auch dir solche Platten wie Goldie zum Beispiel oder das sind ja die alten oder Four Heroes, das waren so meine Dinger, die da alle ja auch aus dem Jazz, deshalb sagst du so, viele Sachen sind ja auch vom Drum and Bass, eigentlich mal, wenn es so ein bisschen in dieses Acid Drum and Bass oder Acid Jazz dann reinging, was dann wieder alles wieder umgemünzt war. Was war dein, wie bist du da so mit reingekommen
und
hast du da angefangen, deinen Groove-Kontakt zu bilden?
Eher gar nicht, weil ich so von diesen Jungle-Ligen hergekommen, sondern ich bin damals zu den Drum and Bass Partys gegangen, ins Icon und so. Also zu diesen straighten Drum and Basser. Ich habe mir diese ganzen Mix-CDs damals geholt von Moving Shadow. Das ist so ein amerikanisches Label. Britisches Label.
Britisch Label.
Ja, natürlich. Komme ich her auf Amerika. jedenfalls Moving Shadow habe ich damals rauf und runter gehört zu Hause. Teilweise habe ich auch, das haben sich einige meiner WG-Genossen auch echt drüber amüsiert, bin ich auch mit Drum and Bass eingeschlafen. Also das kann ich mittlerweile, oder kann ich auch nicht mehr machen, aber damals habe ich sogar zum Einpennen Drum and Bass gehört. Das waren eher so diese Geschichten Moving Shadow. Also Goldie habe ich gar nicht so gecheckt, so diese eher so aus den 90s, diese Drum Bass Protagonisten, sondern eher so, ich habe auch gar nicht so mit Namen das alles ausgecheckt, sondern ich hatte einfach so Mix-CDs, die ich geil fand und dann dazu auch immer geübt. Und das waren eher dann so Labels, so Richtungen. Ja.
Und Dom diese...
Dom & Roland, weiß ich noch damals, fand ich sehr geil. Und ja. Optical, Ed Rush und so, ja.
Und diese Leidenschaft für diese Musik hat ja dann Früchte getragen, denn du hast ja jetzt dein eigenes Solo-Projekt am Start, wo du wirklich ja nur solo unterwegs bist. Und das nennt sich Sticks on Speed, alles in einem Wort und meistens auch nur groß geschrieben.
Ja.
Und Sticks mit X, Sticks on Speed, das ist dein
Solo-Projekt. Ganz wichtig, ganz wichtig, Sticks mit X.
Mit X, naja. Na ja.
Übrigens, kurz mal, hier seht ihr gerade das Tattoo. Sticks, der Name oder der, mein Nickname, den, der kommt ja von Sido. Ne? Den hat mir Sido damals gegeben, weil er hat uns bei den ersten Auftritten auf der ersten Tour, hat er mich und den Bassisten immer so vorgestellt, oder vielmehr mich vorgestellt, Trommeltyp.
Trommeltyp?
Ja, einfach so, fand da irgendwie witzig, so, ey, hier mein Drummer, Trommeltyp, ne? Und ich sag so, so nach den ersten Auftritt, ey, Sido, das ist irgendwie, das ist nicht geil. Trommeltyp finde ich uncool, denk dir was anderes aus. Und dann kam er mit Sticks halt um die Ecke und Sticks fand ich irgendwie cool. Hab mir dann das X noch dann da irgendwie dazu gemacht und dann irgendwie beim 7. Auftritt oder so hat er schon den Tattoo in Backstage bestellt und dann gab's erstmal Tattoo so auf dem Sessel, ne, im Backstage und ja. Genau, so kamst du zu diesem Sticks.
Er kannte schon deinen echten Namen.
Ja, ja, natürlich. Aber er wollte natürlich nicht mit echten Namen. Das fand er uncool, so mit echten Namen. Ey, Jan Pfennig oder Jan hier, mein Drummer. Nein, wollte er irgendwas anderes.
Aber was Timo gerade gesagt hat, wie oft kenne ich das? Du spielst, also weil ich ja viel Begleitjobs mache, halt irgendwie am Schlagzeug.
Der Drummer.
Da passt ein, der Trommel, der Trommeltyp.
Geil. Ja, Trommeltyp, sehr geil. Aber Trommeltyp, ey, das war echt so, dachte ich so, ey, das kannst du nicht machen, das war auch irgendwie blöd, ey.
Ja. Sehr geil.
Nee, aber so kamst du auf jeden Fall zu Sticks und damals gab es ja noch diese Chicks on Speed und dieses Elektroprojekt Chicks on Speed und dann dachte ich irgendwie so, Sticks on Speed ist irgendwie witzig und die Sticks on Speed hatte ich schon vorher irgendwie so als Nickname auch mal so im Kopf und dann kam das ganz viel später, ne, irgendwie dann 10 Jahre später, keine Ahnung, ja, irgendwie dann 2017 erst dazu, dass ich mein Solo-Projekt dann auch in dann so nennen wollte, ja.
Ja. Hattest du dein Solo-Projekt denn schon länger im Kopf und wie, also woher hast du die Inspiration daher zugenommen, das zu starten oder wo war die Motivation dazu?
Also ich habe ja schon seit, habe ich erzählt, seit 2000 mit diesen Akut-Sessions Drum and Bass angefangen und die Band hieß damals Human Sampler. Human Sampler war quasi mein Herzensblut, mein Leidenschaftsprojekt, mit dem ich Drum and Bass angefangen habe, live Drum and Bass. Hab da zuerst mit so einem Akustik-Set die ganze Zeit gearbeitet, alles akustisch gemacht, hinterher dann immer mehr Trigger dran gepackt, dass es zum Hybrid-Set wurde. Und wir waren da zu dritt ja, wie gesagt, mit meinem Gitarristen, der mit der Gitarre, mit der modifizierten Gitarre, die Bässe dann gespielt hat, die Synthi-Bässe auf seinem mit seinen Synthis und so. Und dann noch eine MC, waren wir als Trio die ganze Zeit immer unterwegs auf so Drum-Bass-Partys, haben jetzt keine Veröffentlichung draußen. Wir waren wirklich nur ein reines Live-Projekt, das auch komplett auf der Bühne improvisiert hat. Und so Instant Composing-mäßig quasi dann gespielt hat, wurden dann auch immer härter und irgendwann waren wir dann noch als Duo unterwegs und ab und zu mal mit MC. Und aus diesem Projekt heraus ist so mein Traum entstanden, generell, also überhaupt Live Drum Bass zu machen. Dann irgendwann hat sich das dann ergeben, dass ich musikalisch einfach auch in andere Richtungen dann wollte. So, ich wollte das alles ein bisschen arrangierter machen, ein bisschen auch so mehr nach meinem Geschmack. Und dann habe ich so ein Nebenprojekt dann gestartet quasi. 2017 war das, wo ich dann quasi allein mit meinen eigenen musikalischen Vorstellungen dann quasi das dann gemacht habe. Und so ist das dann entstanden.
Könntest du uns mal erklären und besser gesagt den Zuhörerinnen und Zuhörern, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Alleine ein Schlagzeuger macht alleine eine Drum and Bass Show. Wie arbeitest du daran? Wie gehst du daran? Weil ich glaube, man kann sich das gar nicht so vorstellen. Die meisten Stellen denken ja wahrscheinlich, du bist jetzt auf der Bühne, spielst einfach nur Schlagzeug. In Anführungszeichen tust du das. Aber vielleicht erklärst du das Ganze, wie baust du das Ganze auf? Wie kann man sich das vorstellen? Weil du bist ja jetzt kein Turntable-Heinz, sage ich mal. Das ist nicht abwertend gemeint für die DJ-Kultur. Aber wie gesagt, wie gehst du da überhaupt dran? Wie machst du es? Wie baust du dein Konzept auf, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen können?
Ja, also es ist so, dass ich quasi, wie du schon sagst, das Drumming übernehme ich natürlich, bin Drummer und ich spiele auch die ganze Zeit die Drums live. Und ich brauche dann quasi meine Band mit der Musik dabei. Die habe ich in meinem Laptop im Ableton. Ich arbeite mit Ableton live.
Ja.
Und es braucht für so ein Set, also ich spiele immer 90 Minuten, zwischen 60 und 90 Minuten, braucht es sehr viele Programmiervorarbeit. Das heißt, ich mache diese ganzen Tracks oder das ganze Programm. Es ist ja wie so ein DJ-Set, das hat keine Pausen, es geht direkt ineinander über, immer alle Tracks. Und im im Drum-Bass-Bereich ist es natürlich auch so, dass die Tracks eher sehr kurz sind. Also es sind keine Songs in dem Sinne, sondern immer Build-Ups und Bass-Drops. Ne? Ein Bass-Drop ist, wenn nach einem Build-Up der Bass und die Drums dann richtig abmetern und losgehen. Jedenfalls sind diese Bögen sehr kurz im Vergleich zum Beispiel zum Techno.
Ja.
Das heißt, teilweise sind dann Bass-Drops, also wie soll man sagen?
Erklär bitte noch einmal, ich glaube, Drop, da weiß keiner so.
Okay, ja.
Oder viele Leute, die halt in dem Genre nichts zu tun haben. Build-Up, kurz nochmal erklären, Build-Up hast du gerade schon gesagt, das heißt, das Ganze wird langsam aufgebaut, kann man sich wie so eine Art Crescendo wahrscheinlich vorstellen, bis es dann richtig zur Sache geht. Und wann kommt der Drop oder wie, erklär das bitte nochmal.
Also man kann mal das grob so erklären, fängt quasi mit einem Breakdown an. Das heißt, man hat nur irgendwelche Flächen, vielleicht noch ein Vocal Sample, eine Gesangslinie mit wabernden Synthi-Flächen, wo noch gar keine Drums drin sind. Die sind irgendwie, sagen wir mal, für so 16 Takte. Dann kommt ein 16-taktiger Build-Up, wo man quasi nur mit der Snare, mit der Kickdrum auf Viertel spielt und quasi so eine Verdichtung macht. Ihr kennt das alle, zum Beispiel Handclaps fangen an, tak, 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 Drop quasi. Ne? Das wäre jetzt gerade der Build-Up gewesen, der führt zu etwas hin. Und zwar führt er dazu hin, dass die Drums richtig einsetzen mit dem Groove, dass der Bass einsetzt, weil sobald der Sub-Bass, also der Bass richtig einsetzt, wird es fett. Und in dem Build-Up ist auch noch gar kein Sub-Bass drin. Und wenn der Bass-Drop kommt, das ist im Techno auch, dann gehen die ganzen Hände hoch, dann sind alle so, ja, endlich, das ist die Erlösung quasi nach diesem Aufbau, nach diesem kurzen Build-Up. Und dann wird getanzt. Im Build-Up wird eher so quasi dieser Dance-Part vorbereitet. Und bei den Drum-Bassern ist das so, dass die Bögen sehr kurz sind. Es gibt viel mehr Build-Ups und viel mehr Bass-Drops, die dann ganz kurz laufen und dann kommt schon wieder der nächste Breakdown, der nächste Build-Up, der nächste Bass-Drop. Beim Techno sind die Dance-Parts dazwischen irgendwie länger.
Ja.
Ja. Das ist ja alles sehr High-Energy-mäßig. Du bist ja ständig
voll High-Energy, voll High-Energy.
In schnellen Tempi unterwegs. Genau. Das heißt, da gibt's ja keine Ballade,
ja,
wo du auch mal verschnaufen kannst. Das heißt, da gibt's 90 Minuten Vollgas.
Ja, genau. Und es, um nochmal zurückzugehen zu diesem Programming, das bedeutet natürlich, dass es sehr viel Programmierarbeit im Vorfeld ist, um diese ganzen Sachen zu programmieren. Die Basslines, die Synthesizer, die ich dann ins Ableton reinziehe. Und ich habe dann in Ableton auch Drum Racks drin. Das ist jetzt natürlich, wird alles ein bisschen sehr nerdig hier. Ne? Ich weiß, viele kennen sich aber mittlerweile auch mit Ableton aus. Zieh dann in die Drum Racks, das ist der Sampler von Ableton, ziehe ich meine ganzen Drum Samples rein. Und mein E-Drum Set ist jetzt mit diesem Computer, mit der Ableton verbunden. Ich benutze quasi für meine E-Drums nicht ein E-Drum-Modul, wie das so im klassischen Sinne dann immer ist, sondern nur einen Trigger-to-MIDI-Converter, der quasi meine Drum-Pads in ein USB-MIDI-Signal umwandelt, womit ich direkt in den Laptop reingehen kann und wo ich dann direkt diese Drum-Samples ansteuern kann in Ableton. Das heißt, Ableton Live ist mein Drum-Modul. Mhm. Eben mein E-Drum-Modul. So habe ich mehr Möglichkeiten. Das habe ich also über die Jahre rausgefunden. Am Anfang habe ich bei Human Sampler natürlich auch sehr viel mit E-Drum-Modulen gearbeitet. Und als dann mit Sticks on Speed ich dann umgestiegen bin auf reines Ableton-Playing, habe ich gemerkt, ey, da gibt's ja viel mehr Möglichkeiten. Auf einmal kann ich Filterfahrten über meine live gespielten Drums machen, ohne dass ich mit einer Hand spielen muss und mit der anderen Hand einen Controller bediene. Na, genauso die Sounds umschalten. Konnte ich alles in Ableton dann automatisieren. Hatte ich also mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Drop kommt, ein Build-Up kommt, ist auf einmal auf meiner Snare ein Handclap drauf. Und wenn dann die, wenn dann der Drop kommt mit dem Dance-Part, ist auf demselben Pad, auf der Snare, zum Beispiel dann eine fette Snare drauf. Das konnte ich dann alles mit Automation in Ableton programmieren. Ist natürlich eine Vorarbeit, die man erstmal leisten muss. Sozusagen wie ein Gerüst, was man vorher bildet. Und live setze ich mich dann einfach auf dieses Gerüst drauf und spiele nur noch, kann auch improvisieren, ohne dass ich was umschalten muss.
Ah, okay. Das liegt daran, dass Ableton dir ermöglicht, eben keine festen Strukturen, also keine kompletten, quasi durchkomponierten Parts spielen zu müssen, sondern du kannst Ableton sagen, wann du entscheiden möchtest, wann die nächste Ableton-Szene kommt, oder wie
sieht
das dann aus?
Nein, das ist nicht so. Es ist eher so, also das ist natürlich mit Ableton auch möglich, das könnte ich auch machen. Ich habe mich aber entschieden, im Arrangement-Fenster von Ableton zu arbeiten. Das heißt, das Arrangement der Musik ist komplett, steht fest.
Das steht fest, das startet.
Das steht alles fest, die Taktlängen sind fest. Nur das, was ich am Drumming mache, das kann ich selber entscheiden. Das heißt, ob ich da jetzt ein Halftime spiele oder ein Doubletime oder ein Jungle-Groove oder ein Fill mache, das ist mir an jeder Stelle selbst überlassen. Nur ob dann über dieses Fill dann zum Beispiel eine Filterfahrt ist, das ist dann festgelegt per Takten in diesem Arrangement.
Okay. Hast du dann bei, ganz wichtig, aber Timo hat schon gesagt, Ableton ist ein Computerprogramm, das es ermöglicht, Aufnahmen zu machen, aber auch vorgefertigte Sachen abzuspielen, ist also wirklich einfach so ein Software-Computerprogramm. Hast du denn dann im Arrangement-Fenster diese, ich sag mal, beim Set von 90 Minuten, das komplette 90-Minuten-Fenster auf?
Ja.
Oder hast, okay, dann ist meine Frage, also nicht in Snippets, sondern du hast wirklich ein Arrangement gemacht für quasi einen Song der 90 Minuten.
Ein Song, der 90 Minuten geht, genau so. Ne? Also ein Song, es ist ja nicht ein Song, aber es ist ein komplettes Konzertset, was durchläuft.
Genau.
Wenn ich wollte.
Es ist eine Suite.
Es ist eine Suite. Die durchläuft. Genau. Und in dieser Suite kann ich aufhören, kann ich spielen, kann ich machen, was ich will. Nur die Musik, die steht halt fest. Und ich hatte mir aber auch schon mal zum Beispiel so einen Button gebaut, wenn ich da draufgeschlagen habe, dann kam so ein Pull-Up. Hat quasi das Arrangement aufgehört und es kam so ein Pull-Up, ein Pull-Up-Sample. Und dann sprang er zum letzten Track zurück und ich habe den Track nochmal angefangen.
Ah, okay.
Konnte ich dann theoretisch dann auch machen. Ja,
ja, geil, Omar. Sag mal, ist dir denn auch, hast du auch einen Panik-Button?
Space ist der Panik-Button. Nein, also Ableton Live, wie gesagt, ist so das Programm, mit dem alle heutzutage auf der Bühne arbeiten. wenn es um Backing-Tracks geht. Ne? Backing-Tracks sind ja aus keiner Bandproduktion heutzutage mehr wegzudenken auf den Bühnen. Das heißt, alle arbeiten mit Ableton oder irgendwie mit Backing-Tracks ne? ja. auf der Bühne. Von daher natürlich bei Backing-Track-Geschichten habe ich so einen Panik-Button, dass quasi alle Spuren auf Mute geschaltet werden und nur noch der Klick weiterläuft. Also wenn ich mit Bands arbeite.
Also du hast so ein paar, wenn mal was sein sollte, du hast immer eine Lösung, wie es weitergeht.
Quasi. Immer.
Außer du hast keinen Strom mehr.
Ja, selbst dann geht's mit akustischen Drums immer noch weiter. Hat man ja auch schon mal erlebt, ne, auf der Bühne, dass wenn ein Stromausfall ist,
Schlagzeug-Solo. Aber ganz kurz nochmal, bei Sticks on Speed spielst du rein elektronische Drums. Du hast gar kein akustisches Element dabei. Ne? Alles ist elektronisch.
Das hat sich halt so ergeben. Bei Human Sampler, wie gesagt, habe ich Hybrid-Set gespielt, ne, halb akustisch, halb elektronisch mit den Triggern dran. Aber in der Drum-Bass-Szene, das ist auch ganz interessant, diese Drum-Bass-Szene ist eine komplette DJ-Szene. Also es gibt eigentlich kaum Live-Projekte und es ist auch sehr schwierig, die Live-Projekte auf die Partys zu holen. Es gibt in dem Sinne eigentlich keine Drum-Bass-Konzerte, wo DJs Konzerte machen, sondern es ist immer eine Party. Das heißt, die fängt auch immer um 23 Uhr an. Primetime ist dann irgendwie 2 Uhr nachts spielen oder 3 Uhr nachts spielen. Also letztens in Holland, da habe ich einen Slot gehabt von 4 bis 5. Und dann dachte ich,
das sind die Arbeitszeiten, meine Damen und Herren.
Aber jedenfalls bei diesen DJ-Clubs, da gibt's auch gar keine Live-Bühnen in dem Sinne. Es ist also sehr schwierig, da mit Mikrofonen oder akustischen Instrumenten anzukommen. Deswegen habe ich Sticks on Speed direkt so aufgebaut, dass es möglichst einfach auch umzusetzen ist auf diesen Partys. Da kam für mich natürlich die elektronischen Drums, so waren für mich prädestiniert.
Ja.
Und ich habe dann alles auch so arrangiert, dass quasi ich nur noch einen Stereo-Output habe. Wenn ich da also ankomme, habe ich keine 10 Kanäle, sondern einfach nur eine Stereosumme und kann damit dann auch eigentlich in den DJ-Mixer direkt reingehen, was auch oft auf Partys passiert, dass da kein Multicore ist oder irgendwie ein FOH oder ein Tontechniker, sondern man geht dann direkt in den DJ-Mixer und die DJs mixen einen dann, pegeln einen ein oder ein Techniker vom Haus pegelt einen an den DJ-Mixer ein. Und dann geht's los. Das bedeutet auch, dass ich eigentlich nie einen Soundcheck bräuchte.
Cool.
Ich kann also einen Linecheck machen oder einfach Plug and Play sogar. Alles ist vorgemischt und das ist auch sehr komfortabel, finde ich dann immer.
Ja. Du hast ja auch dadurch quasi ein komplettes Alleinstellungsmerkmal in dieser ganzen Szene.
Kann man so sagen, ja.
Du hast letztes Jahr auch einen, sag mal, nicht ganz unerheblichen Preis gewonnen, nämlich du bist ausgezeichnet worden als Best National Live Drum and Bass Act.
Ja.
Und erstmal Glückwunsch dazu, das ist 2023 gewesen.
Merci.
Bei den Drum and Bass Awards Germany. Und die Frage, die sich mir jetzt anschließt, du hast ja schon erzählt, auch bei Band ohne Namen und sowas, du hast immer wieder mal an Wettbewerben teilgenommen und versucht auch Preise, nicht jetzt aus Sammelswillen einzuheimen, sondern weil es natürlich auch Türen öffnet. Hat dir dieser Preis zum Beispiel auch Türen geöffnet? Und wenn ja, welche? Und welche Bedeutung haben vielleicht mal im Allgemeinen diese Wettbewerbe für dich?
Also die Drum Bass Awards haben mich auf jeden Fall in dieser Drum Bass Szene noch mehr eingeführt. Wie gesagt, die Drum Bass Szene ist eine reine Producer-Szene. Das heißt, die haben die haben jetzt nicht so viel zu tun mit Instrumentalisten, Musikern oder so. Und da habe ich sehr viele Gespräche geführt auf diesen Awards schöne Gespräche geführt, Kontakte geknüpft, mich auch in gewisser Weise vorstellig gemacht, so als Musiker. Weil ich selber eigentlich eher so auch ein Live-Projekt bin mit Sticks on Speed. Jetzt noch, ich habe 3 Releases erst draußen und habe auch noch nicht so viele eigene Tracks jetzt produziert. Also in meinen Live-Sets, da spiele ich natürlich auch eigene Tracks, sind aber alles eher so Remixe. Remixe von, also die ich selber erschaffe, Remixe von anderen bekannten Tracks oder ich benutze Basslines von Plattformen, Sample-Plattformen, wie zum Beispiel Splice oder Loopmasters, die ich dann quasi zu Musik zusammenfüge. Und in diese Producer-Szene rutsche ich jetzt so langsam rein. Und diese Drum Bass Awards waren auch so ein Tor und Tür,
Tür öffnen.
Mit diesen ganzen Produzenten und DJs Kontakt zu knüpfen. Ja. Und sehr da cool. Gibt es eigentlich kaum Instrumentalisten oder Musiker, die ich da kennenlerne. Es ist irgendwie wie so ein ganz neuer Bereich, in den man reinrutscht. Ja.
Ich
muss so sagen, es sind zwei verschiedene Welten. Diese DJ-Party-Szenen oder diese elektronische Szene und die Musikerszene. Ne? Ich bin ja auch mit Bands unterwegs auf Festivals, wo nur Bands spielen. Und dann wieder auf elektronischen Festivals, wo dann vielleicht zwei, drei Live-Acts spielen. Man nennt es ja nur noch Live-Acts, weil da keine kompletten Bands sind. Und es kommen ja elektronische Festivals auch komplett ohne Instrumentalisten aus. Ne? Dann sind dann nur DJs, wo dann auch teilweise die Bühnenaufbauten so sind, dass wurde mir schon gesagt, ey, sorry, wir können dich da leider nicht buchen, weil unsere Bühne, die hat nur da so eine DJ-Booth. Ne? Wir können dich da nirgendwo leider hinsetzen oder hinpacken. Also sowas passiert dann auch. Es sind dann riesige Bühnenaufbauten, kennt ihr wahrscheinlich von Festivals, die super fantasiereich sind, mit ganz vielen LED-Wänden oder quasi eher so Fantasiewelten, aber keine Bühne. Da gibt es dann keine Bühne mehr.
Mhm. Ja.
Wir
haben eben schon über dein, ja, über den Award halt, aber wir haben, worauf ich auch unbedingt noch drauf zu sprechen kommen möchte, ist, wir haben eben über deine High-Energy-Performances gesprochen und Drum and Bass ist eine sehr komplexe Musik, sehr schnell gespielt, es passiert sehr viel.
Ich sag euch, danach bin ich auch immer nass, ey. Also ich bin da komplett durch und kann mein T-Shirt ausbringen.
Das glauben wir dir sofort. Aber ich glaube, eine Technik, die du entwickelt hast, hilft dir da auch dabei, sehr viel weiter diese Komplexität auch live ohne Hilfsmittel umzusetzen. Und das ist eine von dir entwickelte Fußtechnik, die du, glaube ich, selbst als die Spider-Pedal-Technik genannt hast, wo du mit einem Fuß zwei Pedale spielst, das heißt mit dem rechten und mit dem linken auch noch unabhängig voneinander. Und vielleicht kannst du mal darauf eingehen, wie diese Technik dein Spiel dort befruchtet und natürlich auch, wo ist der Ursprung dieser Technik? Weil ich glaube, wir kennen es auch schon ein bisschen länger, dass diese Technik auch vorher schon angefangen hat, in deinem Kopf rumzuschwirren, bevor du Sticks on Speed auch live auf die Bühne umgesetzt hast. Das heißt, erzähl uns ein bisschen zu deiner Spinnenfußpedaltechnik.
Also erstmal Spider-Pedal-Technik habe ich sie deswegen genannt, weil ich habe mal einen Drummer kennengelernt, Tyrion Gully. Der ist so ein Ami-Drummer, der habe ich auf so einem Konzert kennengelernt und dann haben wir danach uns mal im Proberaum getroffen und ein bisschen gejammt. Da hat er diese Technik gesehen und gesagt so, ey, Junge, du bist ja ein Spider-Man. Und dann habe ich so in Anlehnung daran, habe ich das dann irgendwie Spider-Pedal-Technik genannt. So fand ich irgendwie witzig. Ja, diese Technik, diese Heel-Toe-Technik im klassischen Sinne, hilft mir natürlich sehr, diese Drum-and-Bass-Beats umzusetzen. Also für die Nichtkenner von Drum-and-Bass-Produktionen kann ich mal sagen, so ein Drum-Bass-Groove ist meistens aufgebaut aus einem Main-Groove, der aus sehr fetten Samples besteht, Kick, Snare. Und dann gibt es dazu so, das nennt man Topping-Loop. Ein Topping-Loop ist eher so ein nicht fetter Groove, der macht so mehr so dieses Gezissel im Hintergrund, dieses diese Topping Grooves sind so eigene Drum Loops in dem Sinne. Man könnte so sagen, dass zwei Grooves gleichzeitig laufen. Einmal dieser fette Main Groove und einmal dieser Topping Loop Groove. Und diese Spider-Painted-Technik, die hat mich dazu inspiriert. Ich habe diese Technik vorher auch schon benutzt für andere Geschichten, um einfach mit den Füßen so einen kompletten Groove zu spielen und mit den Händen drüber zu solieren oder Sachen zu spielen. Das ist immer so mein Traum gewesen, zwei Grooves gleichzeitig spielen zu können. Und mit dieser Technik konnte ich dann quasi mit dem linken Fuß und der linken Hand einen Groove spielen. Habe ich zum Beispiel so Amen-Break-Samples draufgelegt. Und ich habe da auch so ein Video mal rausgebracht. Das können wir gerne auch mal verlinken. Das ist bei YouTube. Das gibt's bei YouTube auch zu sehen. Da kann ich quasi mit der linken Hand und mit dem linken Fuß einen Groove spielen. Den spiele ich dann in linearer Weise. Also und mit der rechten Hand und dem rechten Fuß kann ich quasi einen zweiten Groove spielen. Da spiele ich dann einen Groove mit fetten Samples und links dann einen Groove, also mit der linken Körperhälfte einen Groove mit eher so Sizzle oder Aim and Break Samples, die so dann den Topping Loop ausmachen. Und diese beiden Grooves dann zusammenzuführen, lässt einen dann diese Drum-Bass-Ästhetik hören, dass man quasi einen sehr vollen Groove hat, wo sehr viel sechzehntelig und Sounds gleichzeitig laufen. Diese Technik hat mir halt dazu jetzt die Möglichkeit gegeben.
Also du hast im Prinzip
zwei Grooves gleichzeitig.
Du hast im Prinzip zwei Pedale auf jeder Seite, zwei Pedale rechts, zwei Pedale links, mehr oder weniger.
Am Fuß
meine ich ja, ne? Also zwei rechte Pedale, zwei linke Pedale, die du mit Toe Heel, also sagen wir also, Toe sind die Zehenspitzen, Heel ist quasi Ferse oder sagen wir Mittelfuß, sage ich lieber dazu, weil die Ferse meistens nicht richtig ist. Bedienst du damit diese beiden Pedale? Und das klingt ja jetzt schon sehr komplex. Das heißt, du sagst, ich spiele mit meiner linken Seite den Rhythmus, mit meiner rechten den Rhythmus. Also da passiert unglaublich viel von Koordination. Wie bist du denn übetechnisch da vorgegangen? Übst du das dann sozusagen patternspezifisch? Das heißt, du hast ein Pattern, was du dir drauf schaffst? Oder bist du allgemeiner hingegangen, hast dir Übungen überlegt, die dir einfach grundsätzlich dabei helfen, Grooves oder Ideen in deinem Kopf schneller umsetzen zu können?
Ja, also ich muss sagen, dass ich generell schon immer ein Übe-Fan war. Das heißt, ich übe gerne für mich selber, so checke Sachen aus und habe schon immer gern Independence-Übungen gemacht, von Anfang an. Auch bevor ich diese Spider-Pedal-Technik gemacht habe. Hab dann quasi, meine Independence-Übungen waren immer die Moving Accents oder die Bausteine gegeneinander zu spielen. Also jedes Körperglied, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Hand, linke Hand, spielt verschiedene Moving Accents, ne? Diese Bausteine gegeneinander und teilweise dann auch mit einem Gliedmaß dann eine Leseübung, während die anderen drei verschiedene Moving Accents spielen. Das waren immer so meine Independence-Übungen, die ich dann später natürlich auch auf den Fuß umgesetzt habe. Und dann einzelne Bausteine quasi mit Heel oder Toe gespielt habe. Erstmal nur mit einem Fuß, dann mit beiden Füßen gleichzeitig. Alles gegen alles habe ich eigentlich immer auch geübt. Es sind da teilweise auch sehr meditative Übungen oder Momente, weil Independence-Übungen haben einen ganz anderen Charakter als jetzt zum Beispiel lineare Übungen oder Schnelligkeitsübungen. Und diese Exercises sind eher auch so, wie soll man sagen, repetitive Übungen und Exercises, die man einfach reinpaukt und erstmal mit kleinen Bausteinen anfängt und später das dann auf vielleicht auch längere Ostinati oder so umsetzt. Und dann später, dann kommen erst, sagen wir mal, ganze Pattern, die man independence-mäßig übt. Also es fängt zuerst mal mit einzelnen Bausteinen an und dann erst mit den kompletten Pattern, die man gegeneinander übt. Ja.
Also schaut euch unbedingt mal die Sachen von Jan an. Also alles, was der Jan macht, ist unfassbar beeindruckend, muss ich wirklich sagen.
Ich muss dazu sagen, ich habe zu der Spider-Paddle-Technik noch gar keine Tutorials so richtig rausgebracht. Ich habe eher so Vorführungen gemacht, was damit möglich ist. Aber jetzt so eine Lehrmethode habe ich damit noch nicht rausgebracht.
Ja, das wäre doch auch mal was für unseren Podcast.
Das wäre doch mal was.
Ja, eine kleine Lehreinheit für den Podcast, die wir dann auch promoten. Das wäre doch was. Eine kleine Einführung in die Spider-Pedal-Technik. Das wäre doch was. Auf jeden Fall wollte ich ganz ausdrücklich sagen, geht auf Jans Homepage, da findet ihr Unmengen an Videos zu allen möglichen Sachen.
Ja.
Und der Link ist natürlich in den Shownotes, das sage ich jetzt auch noch an dieser Stelle.
Oder auch, ganz wichtig, also nicht nur auf die Homepage, sondern auch Instagram. Ne? Also ihr seht sehr viele Videos, Beispielvideos, auch auf meinem Instagram-Account. Eigentlich viel mehr als auf YouTube oder auf meiner Homepage bei @sticksonspeed.
Wir werden alles verlinken. Das heißt, alles könnt ihr natürlich mal in den Shownotes nachlesen. Alles Wichtige ist da zum Jan zu finden. Jetzt ist Drum and Bass eine sehr straighte Musik. Es ist sehr, sehr gerade, sag ich mal.
Absolut.
Aber du bist ja ein Tausendsasser, wie wir jetzt schon auch mitbekommen haben, und hast vor vielen Jahren durch, was wir eben auch schon besprochen hatten, durch dein Hip-Hop, deine Hip-Hop-Kooperation, das Beschäftigen mit Hip-Hop-Musik, dich mit was ganz anderem noch beschäftigt, nämlich was wir heute, oder vielleicht auch einen Namen, den du mitgeprägt hast, muss man wirklich auch an dieser Stelle sagen, Swag-Drumming ist. Und du bist ja fleißig, du hast zu diesem Thema auch zwei Bücher herausgebracht, zum Thema Swag-Drumming, das wollen wir unbedingt auch mal hier erwähnen. Auch die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber Swag-Drumming, was ist denn jetzt der Unterschied vom Swag-Drumming zum Drum and Bass? Weil ich glaube, der Unterschied ist jetzt, ich teaser mal, riesengroß. Und wie ist dieses Thema bei dir aufgeploppt?
Ja, also du sagst es schon, also der Unterschied ist sehr groß. Also ich für mich ist so dieses Swag-Drumming oder dieses Hip-Hop-Drumming mit Swag-Attitude ist auf jeden Fall ein sehr akustisches Drumming, ein sehr akustischer Hip-Hop, ein sehr menschlicher, lebendiger Hip-Hop, der gar nichts jetzt mit programmierten Beats zu tun hat, obwohl er natürlich auch aus dieser programmierten Ecke kommt, durch diese Beat-Producer-Szene. Wie bin ich drauf gekommen? Ja, wir haben, wie gesagt, diese Hip-Hop-Jam-Sessions um 2008 rum, ja genau, als ich zu Sido kam, 2008, der Bassist, mit dem ich gespielt habe und mit dem wir auch schon diese Jam-Sessions immer gut gemacht haben, wir haben dann mit unserem Keyboarder von Sido so die Vorstellung gehabt, ey, wir müssen diese Jazz-Groove-Session mal mehr in eine Hip-Hop-Session umwandeln. Und haben dann Rapper dazu geholt und ab 2010, 11 haben wir die Swag Jam gegründet. Das ist eine reine Hip-Hop Jam, wo wir Hip-Hop Beats dann erstmal nachgespielt haben von Tupac, Notorious B.I.G., Jay-Z, ganzen Classic-Hip-Hop-Geschichten haben wir damals 2011 uns alle drauf geschafft. Und dann gejammt bei diesen Jam-Sessions mit Rappern, die dann freestylten und kamen. Dadurch, dass wir da jede Woche Hip-Hop machten und auch dann unsere eigenen Beats kreierten, wurden wir natürlich immer kreativer und die Vorstellung von diesem straighten Hip-Hop, den wir bei Sido die ganze Zeit spielten, auch mal mehr in diese amerikanische jazzige Richtung oder in diese Richtung von J.D. Diller oder von D'Angelo war ja damals auch so ein genau. Ding, wo wir Fan von waren, solche Sachen umzusetzen mit diesen laid-back abgehangenen Grooves, haben wir das dann sehr viel rumexperimentiert auf der Swag Jam und für mich war es am Anfang sehr schwierig, so als mir gesagt wurde, Jan, probier doch mal die Hi-Hat mehr laid-back zu spielen. Okay, die Hi-Hat laid-back spielen. Wie macht man das und so? Und dann hat sich irgendwann so für mich rausgestellt, dass diese abgehangene Laid-Back-Hi-Hat, dass die sehr gut umzusetzen war mit diesen Quintolen-Beats. mit diesen Quintolen-Pattern, was ich in diesem Swagground-Buch auch als Einführung sehr benutze, dieses rechts, links, links, rechts, links. Dieses Quintolen-Sticking, rechts, links, links, rechts, links, ist für mich so der Augenöffner gewesen, um diesen Swag-Shuffle, diesen In-Between-Shuffle, der nicht ganz gerade, nicht ganz triolisch ist, reinzukriegen in die Hände, ins Gefühl. Hab dann mit diesen Quintolen sehr viel rumexplodiert im Proberaum und auch immer live auf der Bühne bei der Swag Jam. Ich konnte quasi die Sachen, die ich im Proberaum dann ausgecheckt habe oder so im rumgesponnen habe, direkt auf der Bühne ausprobieren und gucken, ey, wie fühlt sich das an mit der Band, wie reagieren die Leute drauf, ne? Und hab das dann immer weiterentwickelt und bin dann auf Ideen gekommen im Zuge dieses ganzen Jams und Rumexperimentierens live auf der Bühne und im Proberaum. Und hab dann für mich so den Weg gefunden, wo ich gemerkt habe, der kommt bei den Leuten sehr gut an. Also die Leute, die tanzen bei der Swag Jam, ja immer, die sitzen da nicht nur und hören zu, sondern da wird wirklich die ganze Zeit bewegt und gegroovt und gemoved. Hab ich gemerkt, dass gewisse Sachen besser grooven und gewisse Sachen nicht so gut grooven und habe dann bei diesen Sachen, die sehr gut funktionieren und beim Publikum auch sehr viel Bewegung erzeugen, umgesetzt in dieses Konzept. Und das auf Quintolen aufgebaut ist. Quintolen-Konzept. Also der Swag-Drumming-Schlüssel ist für mich eigentlich so ein Übersetzungsschlüssel. Ich benutze es als Übersetzungstool, um gewohnte, gerade Rhythmus, 16. Rhythmus-Pattern in ein anderes Feeling zu übersetzen. Genauso wie wir 16. Pattern in ein zum Beispiel 16. Shuffle übersetzen. Kann man genauso gerade 16. Sachen in ein Quintolen-Raster übersetzen.
Ja. Es gibt Bücher dazu, liebe Leute, beim Arma Verlag erschienen. Den Link, wie gesagt, findet ihr dann auch in den Shownotes. Und ihr merkt schon, der Jan ist jemand, der nie stehen bleibt, der ständig an sich arbeitet. Er hat schon gesagt, er ist ein Übe-Monster, was ich auch ihm absolut abnehme.
Übe-Fan, also Übe-Fan.
Ein Übe-Fan?
Ich mach das einfach gerne.
Dann, mal ganz kurz
zum
Schluss.
Ich bin sehr gerne den ganzen Tag am Schlagzeug.
Kannst du uns mal ungefähr sagen, wie viel Stunden du am Schlagzeug verbringst am Tag? Als Üben. Ich rede jetzt nicht von den Auftritten natürlich, sondern einfach mal so eine Übezeit. Damit mal als Motivation für uns alle mal.
Ja, also Minimum 3 Stunden. Also ich sitze am Tag so zwischen 3 und 5 Stunden immer.
Ja, Respekt. Jeden
Tag. Früher auch teilweise mehr. Draußen. Also es ist für mich wie, ich sag nicht wie ein Arbeitstag, aber wie so ein Wellness-Tag. Also es ist einfach
Wellness, ja.
Ich mag es einfach.
Du hast eben was Wichtiges gesagt. Ich finde auch, Üben hat auch oft mit Meditieren zu tun. Also Üben hat was Meditatives, je nachdem, was man macht. Also man findet schon zu sich selbst. Also deswegen kann ich es absolut nachvollziehen, was du gerade sagst. Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr müsst den Jan auschecken. Er ist eine Spinne in allen Belangen. Also überall schwirrt er rum und macht und entwickelt sich immer weiter. Und das ist ja das Krasse auch, wie die letzten Jahre der Jan sich von Pop, also erst vom Jazz weg zum Pop entwickelt hat, zum Drum and Bass, dann erstmal zum Hip-Hop quasi, parallel aber auch Drum and Bass und Jungle und Swag und alles Mögliche. Also
Timo, da kann ich aber direkt auch sagen, ich komme eigentlich vom Punk her. Also ich war früher Punk-Fan. Und deswegen bin ich auch Drum and Bass-Fan, weil Drum and Bass ist für mich so die punkigste elektronische Musikrichtung.
Also wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder und dann sind wir mal gespannt, welche Musikrichtung du dann ausgepackt hast und perfektioniert hast. Also vielen lieben Dank. Wir haben ja eben schon gehört, normalerweise tritt er nachts um 4, 5 Uhr auf. Also um die Uhrzeit, wo wir jetzt das Interview aufgenommen haben, liegt er eigentlich noch zurecht im Bett und ruht sich aus. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute uns zu einem tollen, informativen Gespräch hier
mega
zu begleiten. War ganz, ganz toll. Alles wichtig. Ich habe es mehrmals gesagt und ich möchte es gerne nochmal drauf hinweisen. Alle wichtigen Sachen zum Jan findet ihr in den Shownotes.
Und ganz wichtig auch nochmal, der Jan, die Trainer, die ihr heute hört, sind von Jan live gespielt. Die hat uns Jan zur Verfügung gestellt. Und damit ihr mal so ein bisschen Einblick in seine Arbeit oder in seine Drum and Bass Beats habt, die komplette Musik, alles ist vom Jan. Und eventuell stellt uns der Jan auch noch etwas zur Verfügung, zum Beispiel wie man an die Spider-Pedal-Technik herangehen kann oder ein Mini-Tutorial, wie er damit arbeitet. Das wird dann auf unserer Schlagabtausch-Website später erhältlich sein. Jan, Megatyp, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank.
Danke euch.
Ey, war mega. Vielen, vielen lieben Dank und beste Grüße nach Berlin. Bleib so, wie du bist. Ein geiler Typ.
Absolut.
Ciao.
Ciao. Tschüss. Ciao.
Ja, was ein krasser Typ, der Jan. Also nochmal klasse, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz wichtig für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Soundbeispiele, die ihr hier hört, die Trenner, hat der Jan selber gespielt. Das ist, ich habe einfach so Schnipsel aus seinen YouTube- oder Instagram-Videos genommen und die hört ihr quasi jetzt als Trenner. Und ganz wichtig, der Timo hat es zwar auch schon gesagt, checkt den Jan unbedingt auf Instagram oder YouTube aus. Es ist ein unfassbar geiler Typ, ein sehr lustiger Typ und die Videos auch mit seiner Spider-Pedal-Technik, die sind einfach auch charmant anzusehen. Das also nicht nur zu hören, sondern damit ihr euch da wirklich mal in diese Welt vom Jan Stix so ein bisschen reinfuchsen könnt. Also unbedingt checkt die Shownotes aus. Bam.
Der Dirk hat wieder einen Gearcheck für euch vorbereitet. Und zwar hat er diesmal im Test Adoro Tom-Felle. Adoro, eine kleine, feine Beckenschmiede ist falsch, sondern Trommelschmiede aus Hamburg, die sehr umtriebig sind. Und wir hatten ja schon Snare-Drum-Fälle. Und ich bin mir sicher, Dirk, dass du die Tom-Fälle auch auf Toms draufgezogen hast, auch wenn du mindestens genauso viele Snare-Drums zu Hause hättest. Die hätten auch dafür ausgereicht. Aber da können wir jetzt mal gespannt sein. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über diese Fälle erzählen. Ein paar Specs einfach mal für uns.
Ja, Timo, du hast es ja eben schon gesagt, wir hatten vor kurzem das Adoro Heritage Snare Drum Fell im Test und so war ich sehr dankbar, dass mir der Vertrieb auch die Tom Felle zur Verfügung gestellt hat und zwar in den Größen 10, 12 und 16 und Adoro fertigt ja schon seit vielen Jahren, genau genommen seit 2011, eigene Felle und die haben so ein bisschen den Motto oder sie haben sich das zum Motto gesetzt, wer keine Kontrolle über die Felle hat, hat auch keine Kontrolle über seinen Drumsound. Das ist natürlich eine ganz, ganz interessante Aussage. Und zwar, Adoro ist ja für seine sehr hochwertigen Schlagzeuge bekannt und auch dafür, dass sie Schlagzeuge hauptsächlich für den leisen akustischen Einsatz anbieten. Und daher war dem Gründer von Adoro Drums eigentlich auch klar, Mensch, wir brauchen auch dementsprechend Fälle dafür, die wirklich den Attack reduzieren, aber dafür sehr warm und fett klingen. Der Name Heritage sagt es ja schon so ein bisschen Erbe, das heißt, sie haben sich zur Aufgabe genommen, synthetische Naturfälle herzustellen. Und ich kann auch schon vorher sagen, das ist denen sehr gut geglückt. Die Tom-Fälle lassen sich wirklich anders spielen. Und ihr hört die Tom-Fälle gleich in verschiedenen Stimmungen. Zuerst tief, dann mittel, hoch. Ich habe sie mit Besen gespielt, mit Hot Rods gespielt, mit Mallet-Schlägeln, wo vorne drin so Rasseln drin sind. Also ganz interessant. Und die Toms klingen wirklich sehr tief dadurch. Und ich habe die Tom-Fälle so ein bisschen so gestimmt, dass sie oben und unten gleich sind. Jetzt sagte mir der Vertrieb, der vielleicht wäre es auch gut gewesen, nochmal diese Tom-Fälle vielleicht, dass man unten das Tom-Fell höher zieht. Das ist alles Geschmackssache, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, die Tom-Fälle sind eine absolute Alternative zu den gängigen Marktmodellen. Sie sind anders. Ich finde, gerade im akustischen Bereich sind sie wirklich eine Macht. Sie klingen sehr warm, sie klingen tief. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich interessant. Und ihr solltet das gerade, wenn ihr gerade nicht immer ein komplett mikrofoniertes Drumset habt, Es ist echt eine Alternative zu einem sehr fetten Drum-Sound. Sie sehen sehr Vintage-mäßig aus und es ist ein einlagiges, aufgerolltes Fell und sind sehr hochwertig und stimmstabil verarbeitet. Das Einzige, was ich hatte beim 10er Tom ein paar Probleme, und zwar ganz wichtig, das hat nichts mit dem Fell zu tun. Denke mal, es liegt an den Stimmstrauben und an den Gussspannreifen. Ich musste mir drei andere längere Stimmschrauben nehmen, damit ich das Tomfell wirklich gut fixieren konnte. Das hat aber nichts mit dem, oder nicht, dass einer denkt, ja, das Fell ist kaputt. Nein. Ich glaube einfach, die Stimmschrauben waren zu kurz. Und das war der ganze Trick dabei. Wie gesagt, längere Stimmschrauben genommen, alles gut. Und wer so ein Problem haben sollte, weil ich kann die Tomfelle wirklich nur mal als Alternative empfehlen. So ein paar längere Stimmschrauben, das sind wirklich kleine Euro-Artikel, die tun nicht weh und einfach dann ausschalten. Ich habe gedacht, dass es an den doch dicker liegenden Gussspannreifen liegt. Aber wie gesagt, die Fälle sind eine absolute Alternative. Jetzt hört einfach mal in den Test herein. Wie gesagt, mit verschiedenen Sticks gespielt und ich finde sie tierisch. Also viel Spaß beim Hören.
Checken wir die Toms in der mittleren Stimmung aus. Thank you. und nun in einer hohen Stimmung.
Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, uns erreicht ja wirklich regelmäßiges Feedback von euch über unsere E-Mail-Adresse. Das ist schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dafür sind wir sehr dankbar und wir freuen uns über jede einzelne E-Mail. Und wir verlesen auch jede einzelne E-Mail. Das heißt, wenn irgendwann mal 150 E-Mails ankommen, die werden alle hier gnadenlos verlesen. Also, liebe Leute, da könnt ihr vielleicht auch zukünftig auf was gefasst machen. Aber heute hat uns nur eine erreicht, aber die umso ausführlicher. Und zwar nimmt unser Hörer Oliver unseren letzten Hauptpodcast zum Anlass, uns zu schreiben, mit dem Thema die deutsche Nationaltrammschaft. Und er hat sich die Mühe gemacht, dann eine eigene Mannschaft aufgestellt. Und was der Oliver uns schreibt, das werde ich jetzt mit meiner sexy Stimme hier mal zum Besten geben. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und ich verlese, was der Oliver uns geschrieben hat. Ich beginne. Hallo Mr. Goldherr, Dirk, und Mr. Locke, Timo.
Ey, das reicht schon. Geil.
Der hat ja auch nicht geschrieben. Nein, jetzt kommt's. Leider bin ich jetzt erst dazu gekommen, die EM-Folge zu hören. Schande über mein Haupt. Ich gelobe Besserung. Richtig so, Oliver. Sehr coole Idee mit dem Drummer EM-Team. Sehr interessante Aufstellungen. Thomas Lang als Trainer, da hat man schon beim Anblick Respekt. Ebenfalls geiler Sturm von Timo mit Benny und Marco. Da ist Action angesagt. Aber ich will jetzt mal mein US-Team dagegen stellen. Und das wird euer Team wegballern. Haha. Kurze Anmerkung, Oliver. Es ist eine EM. Aber das ist nur eine Randnotiz. Aber du schreibst weiter. Trainerteam. Bernhard, Purdy und Steve Gett Erfahrung. Kreativität und beide können mit großen Namen umgehen und die in einem 4-2-3-1-System spielen lassen. Tor. Chad Smith, der als Musiknerd alle Gegner und deren Fähigkeiten kennt und dadurch alles rausfischt. Sehr gute Wahl, wie ich finde. Innenverteidigung. Kenny Aronoff und Max Weinberg, beide seit Jahren eine Bank mit unglaublich vielen Live-Shows und Studioerfahrung, an denen kommt keiner so schnell vorbei.
Cool.
Außenbahnen, Todd Zuckerman und David Garibaldi, beide super flexibel und mit viel Spielwitz, teilweise schnell und manchmal auch unkonventionell. Spielemacher, Stuart Copeland als alter Hase, der auch mal laut wird, aber unverwechselbar spielt. Daneben Stanton Moore als junger, cooler New Orleans-Drummer mit genialen Links und einem tollen musikalischen Verständnis für leichtes Spielen. Und jetzt wird's schnell hart und wild. Eine Dreierreihe hinter der Spitze aus dem erfahrenen, verrückten und harten Tommy Lee rechts und dem schnellen Travis Barker links. Dazwischen als Ruhepol die tolle Cindy Blackman. Und zu guter Letzt eine Sturmspitze, bestehend aus Mike Portnoy. Hart, cool und der sich nicht zu ernst nimmt, wenn der Ball am Tor vorbeigeht. Auf der Bank sitzen bei mir dann noch Dave Kroll, der Thomas Müller des Drumming. Keine perfekte Technik. Manchmal wirkt es ein wenig lustig, wie er spielt, aber ein Teamplayer, den alle lieben und schätzen. Ebenfalls auf der Bank Chris Fryer als ein Drummer aus der jüngeren Generation, der einfach, aber doch trickreich spielen kann. So, da mal sehen, wer gewinnt. Bis bald. Macht weiter so. Euer Olli. Ja, Olli, das ist mega. Also ich muss wirklich sagen, wie viel Gedanken du dir dazu gemacht hast, da ziehe ich echt meine EM-Mütze vor. Wahnsinn. Also ganz toll begründet. Und ich finde auch, alle Namen, die du genannt hast, haben definitiv auch es verdient, in einer Nationalmannschaft zu stehen. Also großartig. Also wie gesagt, dieser auch dein Witz, dein geistreicher Witz dabei für die Aufstellung mit dem Gedanken machen, hammermäßig. Ja. Ganz, ganz großartig.
Mega, Olli. Und wir haben ja auch gesagt, Timo, wir haben am Anfang ja auch wirklich gesagt, die dürfen auch gerne von ausländischen Mannschaften das natürlich auch zusammenstellen. Das haben wir ja gesagt, jetzt nicht nur wegen der EM. Da merkt man wieder voll der Fußballprofi bei mir. Ja, mega. Also ja, super interessant.
Olli, richtig. Ich muss dir aber den kleinen Seitenhieb geben, weil von dir kam ja auch einer. PS schreibt er denn nicht weiter. Ja. Ihr habt im Podcast Jos Nickel als junge Generation im Vergleich zu Klaus Hässler genannt. Ja, ich will ja nicht klug scheißen, aber die beiden sind mindestens gleich alt, wenn nicht sogar Jost älter. Grins. Mit freundlichen Grüßen, kind regards, Oliver.
Ja, geil.
Ja, okay. Den Schuh ziehe ich mir an. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe mich einfach um Kopf und Kragen geredet in dem Falle. Hab aber dann auch natürlich recherchiert und gebe jetzt, entschuldige lieber Klaus und lieber Jost, eure Geburtsdaten bekannt. Denn Jost ist nicht älter als Klaus. Sondern, jetzt kommt eine kleine Quizfrage, oder wir könnten ein kleines Quiz einstreuen. Klaus ist im gleichen Jahr geboren wie der Dirk und Jost 7 Jahre vor mir. So, das könnt ihr euch jetzt ausrechnen, Leute. Wer die Antwort kennt, schreibt einen entsprechenden Post in unsere Facebook-Schlagabtauschgruppe, die sich da einfach Schlagabtausch nennt, oder er schreibt einen geilen Instagram-Post und macht mal eine coole Rechnung auf mit allerlei möglichen Algorithmen mit den richtigen Ergebnissen. Also, nochmal ganz kurz, ich wiederhole mit zum Mitschreiben, also bitte Klasse setzen, aufpassen. Klaus Hessler ist im gleichen Jahr geboren wie Dirk Brandt und Jost Nickel ist 7 Jahre vor Timo Ickenroth geboren. So, Klasse, auf geht's, ran an die Hefte, setzen 6.
Geil. Sehr schön.
Der Podcast nähert sich so langsam dem Ende. Ich habe, glaube ich, gar nicht gesagt, ich sage es jetzt am Ende. Wir sind übrigens schon in Podcast-Folge 91.
Ja.
Also wir gehen hart auf die 100 zu. Da müssen wir uns jetzt doch schon mal direkt langsam Gedanken machen, was wir in der 100 machen. Weil es ist ja dann nicht mehr so lange hin.
Nee.
Es braucht immer ein bisschen Vorbereitungszeit. Also die 100 werden wir dieses Jahr auf jeden Fall voll kriegen.
Yes.
Da freuen wir uns natürlich drauf. Aber wir verabschieden uns heute natürlich wie üblich, auch in Folge 91, mit unseren Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich habe so eine Ahnung, dass der Dirk was halbwegs Musikalisches für euch hat. Ja. Dann darf der Dirk heute beginnen, denn ich habe was Praktisches für euch.
Okay. Tatsächlich, ich bin Disney-Channel-Gucker. Ich oute mich als Star Wars-Fan. Und auf dem Disney-Channel habe ich eine Doku. Ich finde auch die Dokus dort sehr interessant. Und ich habe eine Doku dort gefunden, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Oder das ganze Ding überhaupt. Und zwar, die Doku heißt auf dem Disney Channel Summer of Soul. Und zwar, das hatte ich echt nicht. Und zwar war das eine Veranstaltung von hauptsächlich schwarzen Musikern, die zur gleichen Zeit, und das finde ich interessant, wie das Woodstock Festival stattgefunden hat. Also mit wirklich tausenden schwarzen Musikern, Fans, Zuschauern. Und ich wollte eigentlich nur kurz gucken und bin dann nach 1,5 Stunden immer noch nicht fertig gewesen damit. Die läuft also immer auch noch, die Doku. Ich habe 42 Minuten, habe ich sogar noch. Aber es hat mich unheimlich fasziniert und es ist unheimlich toll. Also auch die verschiedenen Einflüsse von Gospel zu Rhythm and Blues zu dann eher rockigen Sachen. Also alle Facetten des Blues, des Jazz, des Souls, von kleinen Formationen, von Big Bands, von Gospel-Chören. Ich fand's wahnsinnig interessant. Und wer so ein bisschen History-Nerd ist, warum und wieso sich bestimmte Sachen so entwickelt haben, ich fand das eine unfassbar tolle Doku und werde sie auch weiterschauen. Und Summer of Soul, das ist absolut, wenn ihr im Sommer irgendwo seid oder so und vielleicht auch den Disney Channel habt, woanders habe ich sie noch nicht gefunden, fand ich unheimlich unterhaltsam und lehrreich und ich habe viel über die Black Community, über schwarze Musiker, über die Gedanken und alles. Ich fand das sehr interessant und sehr informativ. Also hat mich wieder mal geflasht. Fand ich einfach mega interessant und kann ich euch echt nur ans Herz legen.
Super Empfehlung. Man muss ja dazu sagen, dass es eigentlich in diesen Jahrzehnten, wo Woodstock war, also eben um 69 auch rum, Es ging ja auch bei Musik im allergrößten Teil auch immer um Politik.
Genau.
Muss man einfach sagen. Und super, Ich werde vielleicht, man kann ja bestimmt einen Monat mal umsonst abonnieren.
Genau, genau.
Das heißt, dann werde ich mal gucken, weil ich stehe ja total auf solche Dokumentationen.
Ja.
Mega. Und wenn man den Disney Channel nicht hat, kommt man ja nicht drauf. Also, klasse. Dann gerne weiter gucken, Dirk, auch die nächsten Dokumentationen, die du dann immer wieder jetzt wieder empfehlen kannst, ne?
Ja,
das heißt,
ja,
du bist jetzt abbestellt vor den Fernseher.
Gute Ausrede, ne? So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Timo, was kredenzt du uns denn hier?
Jo, ich habe einen Schüler, einen erwachsenen Schüler.
Ja.
Und der, oder sagen wir besser, ihm ist aufgefallen, dass meine Schlagzeuge leicht, aber nur ganz leicht staubig waren.
Oh, das kenne ich, ja.
Ja, ne? Und der kam dann die Woche drauf wieder und hatte ein Swiffer Staubmagnet Starterpaket für mich. Und er sagte, Timo, benutzt das. Du wirst nie oder nie was anderes benutzen. Das ist so geil. Seine Frau wird da auf mega drauf stehen. Er wird damit, sie wird immer sagen, ich gehe mal kurz swiffern.
Geil.
Und damit das ganze Haus dann wäre danach wieder staubfrei. Und ich so, ja, kann man ja mal probieren. Und es ist echt krass. Du nimmst all dieses, also wer das nicht kennt, das ist ein Stab, also ein Kunststoffstab, auf dem wird ein Tuch drauf gesteckt, ebenso ein Swiffer-Tuch. Und dann kann man damit einfach über eine Oberfläche wischen und der Staub ist wirklich an dem Tuch dran. Und es geht ratzifatzi. Und das Geile beim Schlagzeug ist eben, du hast ja auch die Lachs, also diese Lücken dann auch, wo du echt ganz schwer hinkommst und du kannst dann du kannst damit wirklich dann da durchstecken, diesen Halter oder diesen Stab und kannst eben auch in die Zwischenräume gehen. Ist wie beim Zähneputzen halt ein bisschen. Also mega geil. Und das Ganze ist auch nicht teuer, denn ich habe mal geguckt, so ein Starterpaket kostet, also ist ein Griff, also ein so ein Kunststoffstab und ein Tuch 4,12 Euro.
Ja.
So, und das Tuch hält auch länger als einmal, muss man dazu sagen. Und dann geht's eben, dann kann man die Tücher nachkaufen. Ich glaube, da kosten dann, je nachdem, wo man es kauft, 20 Stück 10 Euro. Ist ja auch noch akzeptabel. Wie gesagt, das Tuch hält ja auch länger als nur für einmal Staubwischen. Und irgendwann ist, glaube ich, da läuft ja magnetisch irgendwie ist halt. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Ihr merkt, ich bin kein Physiker. Da könnt ihr daher und dann, ich glaube, der Dirk hat auch so ein Ding zu Hause. Yeah!
Ja, und das benutze ich auch schon seit,
er zeigt es gerade in die Kamera.
Ja.
Aber deiner sieht aus, als wäre er noch nie gewechselt worden in 20 Jahren.
Doch, den benutze ich, weil der Drucker bei mir, der staubt immer zu oder die Boxen und allen Scheiß.
Ja,
nein, das Ding, ich kann das echt nur empfehlen, auch für Becken, weil du reibst den Staub nämlich dann nicht in das Becken herein, sondern du nimmst den quasi wirklich davon oben ab. Also mega Empfehlung, guck mal, bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Irgendwie benutze ich schon seit Jahren, aber wenn ihr das da draußen noch nicht macht, absolute Empfehlung.
Ja, der Swiffer, das Starterpaket ab 4,12 Euro im Handel. Liebe Hörer und Hörer, ich lege mich jetzt wieder ins Bett. Mal ganz kurz auch, wir nehmen ja heute etwas später auf. Wir haben heute Samstag ausnahmsweise und wir sind jetzt nachmittags dran, damit der Dirk endlich mal ausschlafen konnte. Nachdem er die Woche ja so früh aufstehen musste wegen dem Interview mit Jan, beziehungsweise Jan musste
Kindergarten.
Jan musste wegen uns früh aufstehen. Und Dirk hat den Kindergarten DJ bespaßt. Gemacht.
Genau.
Sehr, sehr cool. Den Trommelonkel.
Der Trommel-Dirk.
Der Trommel-Dirk war unterwegs.
Geil.
Sehr schön. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne, genau wie der Oliver das heute gemacht hat, an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Nochmal kurz der Hinweis auf unseren YouTube-Kanal, Schlagabtausch-Podcast, sowie auf unseren Instagram-Account, Schlagabtausch-Podcast und auf unsere Facebook-Gruppe, Schlagabtausch. Überall sind wir am Start und würden uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere Kanal noch mit euch gemeinsam wachsen würde. In diesem Sinne, bleibt bitte gesund, denn ich muss auch an der Stelle sagen, ich meine, ich habe jetzt nichts Schlimmes, Gott sei Dank, ist ja eine Männergrippe, aber ihr wisst, damit ist man als Mann ja schon fast am Sterben. Aber Gesundheit ist mit das Wichtigste, was man haben kann. In dem Sinne, bleibt gesund und munter, freut euch jetzt auf jetzt beginnt langsam der Sommer nämlich auch und freut euch natürlich sehnlichst auf das Schlusswort von unserem Senior Dirk.
Senior, ey, Alter, ey. Oh, jetzt
Alter, war doch richtig.
Ja, wollte ich gerade sagen, Alter. Sehr geil. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wie sagte mir selber, das ist immer, wenn ich mal Leute von euch auf irgendwelchen Veranstaltungen sehe, das stimmt wirklich, die warten dann immer darauf, liebe Leute, bleibt uns alle gewogen, passt auf euch auf. Das ist wirklich, aber es liegt mir wirklich am Herzen, ihr liegt mir am Herzen, die Drum-Community. Dem kann ich gar nicht viel hinzufügen. Timo, gute Besserung dir. Du, ja, du warst wirklich schon mal fitter, du Ärmster. Hau dich ins Bett rein, ihr auch. Ja, passt auf euch auf. Eine schöne Zeit euch. Wir hören und sehen uns hoffentlich in 14 Tagen wieder. Denkt daran, nächste Woche kommt auch noch der neue Ticker raus. Da auch fleißig schauen, auch bitte unseren YouTube-Kanal nicht vernachlässigen, den neuen Schlagabtausch Insta genauso. Wir freuen uns darauf, euch mit den aktuellsten News der Drum-Szene zu versorgen. Euer Podcast-Team, Dirk und
Timo.
Tschüss!